Berliner Geschichten aus der Berliner Geschichte. In Ihrem History-Podcast der BZ. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Blick zurück, Ihrem History-Podcast der BZ. Heute wird es sehr laut. Ich glaube, immer lauter. Im Hintergrund, im Vordergrund, von der Seite, von unten, von oben. Das ist aber bei unserem Thema gar nicht so schlecht. Heute geht es um Berliner Diskotheken. Die Zeit unseres Lebens. Und vor mir sitzt der Kultkellner vom Kurfürstendamm, Andreas Kies. Hallo, Andreas.
Hallo. Schönen Dank für die Einladung.
Also mit wem soll ich denn sonst sprechen? Du kennst Berliner Diskos, also wir reden jetzt, ich muss mal gleich von Anfang an eins mal klarstellen. Wir reden über die 70er Jahre, wir reden über die 80er Jahre und wir haben beide im Westen gelebt.
Genau.
Was jenseits der Mauer getanzt wurde, konnten wir nicht wissen. Da werden wir mal einen extra Podcast zu machen. Wir reden über die 70er, 80er Jahre.
Im ehemaligen West-Berlin.
So
und sogar
wir.
Noch ein bisschen vom Anfang der 90er.
Dann haben wir gleich mal klar gemacht. Du kennst die Disco-Szene als Disco-Gänger und als Disco-Macher, als Kellner, vorne, hinten, überall.
Also sagen wir mal so, bin jetzt 45 Jahre unterwegs als Gast, Kellner und Veranstalter. Bin mit knapp 15, drei Viertel durch Zufall damals ins Cheetah gekommen zum Amanda Lear-Konzert. Kann man sich ja nicht vorstellen, ist ewig lange her.
Die mit der tiefen Stimme.
Genau. Und habe genau neben dem Cartoon am Tempelhofer Damm gewohnt, Alt-Tempelhof. Und das war sozusagen mein Zuhause. Ich war 7 Tage die Woche da. Und von da aus ging es dann weiter als Gast und dann später als Kellner und immer am richtigen Platz, am richtigen Ort gewesen sozusagen.
Heute sind wir ein bisschen älter, beide Zipperlein hier und da. Wann warst du das letzte Mal auf der Tanzfläche?
Auf der Tanzfläche nicht, aber meine Lebensgefährtin hat mein Lebenswerk weitergeführt, den Surface Club. Und wir hatten am 6. April im Maxim auf dem Kurfürstendamm eine riesen Surface Club Party.
Stimmung war gut?
Hammer gewesen,
super.
Einmalig.
Cheetah, du warst 15. Wann war meine erste Disco? Ich glaube Level oder sowas. Joachimsthaler, kennst du Level?
Ja, na klar.
Haufen junge Volk, eher so eine Teenie-Popper-Geschichte. Cheetah, wie war Cheetah für ein Laden?
Naja, Cheetah war ja damals Neukölln, gab es dann nachher auf den Sonntag immer Kinderdisco, glaube von 16 oder 18 Uhr bis 22 Uhr, da mussten alle, die also unter 16 sind, raus. Und so hat das alles mal angefangen. Mit der Disco-Funk-Zeit noch, da wurde ja noch Disco und Funk gespielt. Und dann ging es weiter. Dann ging es weiter ins Cartoon und vom Cartoon ging es weiter über die Dachluke ins Riverboat, Big Apple, Sugar Shake, Pearl Joe, Top Disco.
Oh.
Und dann ging es weiter Richtung amerikanische Clubs, wo ich dann auch hängen geblieben bin.
Ich verstehe. Labelle sprechen wir nachher noch drüber. Eins der ganz, ganz bösen Kapitel. Sag mal, musikmäßig, wie bist du geprägt worden? Beatles, Stones, so eine Sache?
Nee. Also wir sind schon früher als Kinder in der Schule aufgewachsen mit Sweet und Bay City Rollers und Smokies, okay, und so diese Klassiker. Aber als man dann in eine Diskothek gekommen ist, wurde ja ganz andere Musik gespielt. Und dann kam ja der große Knaller, Saturday Night Fever, John Travolta. Und dann war Disco-Fieber ja ausgebrochen. Und dann sind die ja alle weggegangen im weißen Anzug und alle schick und alle haben sie so getanzt. Und schon der Einlauf in die Diskothek war ja jedes Mal ein Einlauf wie im Fußballstadion, als wenn Hertha im Olympiastadion
schön
einläuft.
Die Jungs mit schönen engen Hosen. Ne? Und dann
immer schick, Popper und Seitenscheitel und...
Wer war eigentlich damals, wer hat länger gebraucht, im Bad, die Männer oder die Frauen?
Das kann ich nicht beurteilen.
Kann man
aber
ja nicht sagen.
Auf jeden Fall haben wir uns im Gegenteil zu heute, haben wir uns immer schick gemacht und sind schick rausgegangen. Und wenn man heute die Jugend sieht, die hier raus mit Rucksack, Basecap, zerrissene Jeans und Bierpulle in der Hand, vielleicht noch ein Joint in der Hand, und das ist so heute die Generation. Und wir sind im Anzug weggegangen und haben uns überlegt, was ziehen wir am Wochenende an? Wir können nicht zweimal am gleichen Wochenende den gleichen Anzug anziehen.
Okay.
Was machen wir und tun wir?
Ja. Hattest du auch die hohen Sohlen von wegen Sweet?
Nee, das hat man nicht. Das war vorbei. Aber wir waren schon mit Krawatte und schick und einem schönen Anzug und damals bei Off for Men gekauft, damit wir auch Klasse haben, damit nicht das C&A-Etikett da drin war, wenn wir Jackett ausgezogen haben.
Ehrensache.
Wir haben da schon Wert drauf gelegt damals.
Du bist Jahrgang 62?
62,
ich bin 69, also so, naja.
Ja.
Bei uns waren das Stiefeletten mit so abgeschrägten Absätzen.
Nee, bei uns kam ja dann so die College-Schuh-Popper-Zeit mit den Bommeln vorne dran.
Ah,
so. War ja auch eine schwierige Zeit gewesen. Also es war ja eine Zeit, weil man kein Auto hatte, wo man sich überlegen musste, wo steigen wir aus, wo steigen wir nicht aus. Dann ja. Popper, Skinheads, Punks, Rockabillys. Okay. Da gab es ja früher auf den U-Bahnhöfen richtig, richtig Machtkämpfe. Da mussten manche die Hosen aus und Haare wurden abgeschnitten.
Ja, ja.
Und. Also das war eine wilde Zeit gewesen.
Da wurden ja noch Partys gesprengt. Kann
ja,
mich auch dran
alles.
Erinnern.
Also da waren schon richtige Gruppierungen und die haben sich auch richtig bearbeitet.
Ja, ich kann mich auch erinnern, in den... Wo waren das? In Westend mit Tränengas und
war eine schlimme Zeit. Also haben viele vergessen, aber da sind auch schlimme Sachen passiert.
Ja. Aber die schöne Zeit war, den Kudamm rauf und runter konntest du überall reingehen.
Also wenn man heute den Kudamm sieht, was da noch ist, ist es ein Trauerspiel. Wir haben ja früher eine Diskothek nach der anderen gehabt. Angefangen in der Nürnberger Straße, runter den Kudamm, bis hoch zum Oliverplatz. Man konnte ja überall reingehen.
Ich fange mal an. Nürnberger Straße, logisch Dschungel.
Dschungel.
Die Diskothek, wo nicht Dschungel drüber stand, aber jeder wusste, was das ist.
Genau.
David Bowie, die alte Geschichte. Warst du mal drin?
Da war ich leider nicht drin.
Ich war drin.
Da war ich nicht drin, aber dann ging es ja weiter mit dem Sugar Shake.
Sugar Shake.
Dann kam der Filou.
Und Chacha.
Und Chacha. Filou und Chacha. An der Ecke war dann Talk of the Town. Die amerikanische Diskothek.
Okay, war da nicht auch noch so eine Art Kaffee-Käse-mäßige Ding?
Nee, das war der Talk of the Town.
Okay.
Das war auch amerikanisch, hat auch ein Amerikaner gemacht. Und das war eine amerikanische Diskothek. Auch zu der Zeit, wo das Label war und das Chic war.
Okay, aber ich finde Nürnberger Straße, Dschungel eher schicker, würde ich sagen. Naja, klar, David Bowie.
Freaky.
Wäre nicht ins Sugar Shack gegangen. Sugar Shack eher so... poppig, würde ich mal sagen, jüngeres Publikum.
War einer der ersten Läden, der das Neonlicht hatte.
Ah,
wo es angefangen hat mit dem Neonlicht, wo auch die Atmosphäre, habe ich so persönlich empfunden, so ein bisschen kühler wurde, cooler wurde. Alle haben sich gezeigt, gesehen und gesehen werden. Das war, fand ich, so, ist mein Empfinden gewesen, war so die Zeit, wo es angefangen hat. Weil vorher war ja das Disco-Licht, die sind ping, 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 ping.
Stay
und alle
life,
fahren. Ja, so. Und dann kam die Neonzeit, wo überall Neonlicht gemacht wurde. Sugar Shake, Ekstase, Xenon, überall.
Ekstase,
ja.
Ach, Sugar Shake kann ich mich erinnern, Neffi hieß der Macher. Ja. Und vorher war das ja eine Traditionslocation, die Badewanne.
War Badewanne
das war
gewesen,
ein ganz
genau.
richtig heißer Club, sag ich mal, in 50er, 60er Jahren. Louis Armstrong, alle da. Und dann wurde das Sugar Shack. Ich habe am Sugar Shack mal an der Bar gearbeitet. Naja, also ich kenne das auch ein bisschen.
Erwähntest du schon mal, ja.
Aber Dschungel, ich war nur 2-3 Mal im Dschungel. Nach, wenn sozusagen Sugar Shack zumachte um 3 oder sowas, sind wir dann mal rübergegangen. Aber meistens waren wir im Chacha danach.
Ja.
Und Dschungel war tatsächlich eher ein bisschen, ich fand es sehr kühl. Also war nicht meine Atmosphäre.
Diskotheken im Nachhinein, nachdem ich so lange dabei bin, würde ich sagen, ist immer ein Ort der Kühle, der Einsamkeit, der Oberflächlichkeit.
Ja.
Ich glaube, die wenigsten Beziehungen haben sich in der Diskothek kennengelernt.
Und man hat da auch die Beziehung nicht vertieft. Also ich meine, du konntest nicht reden in dem Sinne, ne? Kannst ja keine geistigen Gespräche führen.
Wobei es früher zu heute anders war. Im Westteil der Stadt war es ja immer so, wenn man in einer gewissen Szene verkehrt hat, war es ja sehr familiär. Das heißt, man konnte weggehen und man konnte gezielt in den Laden gehen und man war nie alleine.
Man kannte sich.
Man kannte sich. Heute ist es so, wenn man irgendwo hingehen würde und man geht die nächste Woche wieder dahin, ist keiner da, den man kennt. Aber früher war es so, da konnte man über Jahre in irgendeine Szene, in irgendeinen Club gehen und man hat immer... Da gab es das Wort Stammgast noch. Gibt es ja heute gar nicht mehr Stammgast.
Es gab ja sogar, die haben ja dann ihre eigenen Flaschen gehabt. Da stand dann der Name drauf, irgendwie Tommy oder so. Und dann hat er
Also ich kann mich erinnern, dass der Barmann an der Bar Zettel hingestellt hat. Hier sitzt Sabine, hier sitzt Klaus.
Genau.
Und wenn die dann mal 2 Wochen nicht gekommen sind, dann hat man die schon angerufen. Ich meine, damals war ja noch mit Festnetz, da gab es keinen Anrufbeantworter, kein Handy. Sag mal, was ist denn los, Sabine? 2 Wochen nicht da gewesen?
Ja.
Heute interessiert es gar keinen mehr. Wenn du kommst, bist du da. Wenn du nicht da bist, dann so hat sich die Welt verändert.
Ja. Und Türsteher gab's, aber irgendwie hatten die eine andere Funktion, habe ich den Eindruck. In meiner Zeit beim Sugar Shack haben die eher dafür gesorgt, dass da keine Randale ausbrach. Die haben nicht so gefiltert oder so.
Der Respekt war ganz anders.
Ja.
Der Respekt war ganz anders. Beim Türsteher war das früher so, wenn der was gesagt hat, dann war das so, als wenn Vater was gesagt hat. Die wenigsten haben sich getraut, überhaupt dagegen anzusprechen.
Mhm.
Heute hat ja keiner mehr vom Türsteher Respekt. Und wenn jemand die Polizei holt und zeigt den an, ob das stimmt oder nicht, ist die Polizei sei gezwungen, die Anzeige aufzunehmen. Also großen Respekt, die heute alle noch Tür machen, weil das macht heute keinen Spaß mehr.
Habt ihr richtige Touren gemacht früher? Also sozusagen mehrere Diskos dann auf einen
Schlag? Ja, war gang und gäbe. konnte man sich damals noch leisten, wäre heute gar nicht mehr möglich. Also ich sage mal, auf den Samstag 18 Uhr hat das Cartoon aufgemacht, kann man sich ja nicht vorstellen, 18 Uhr. Heute machen die Diskotheken teilweise um 23 Uhr erst auf. Klar. Dann rüber um 20 Uhr in die Dachluke, von der Dachluke ins Riverboot, vom Riverboot ins Big Apple und dann nachts irgendwie um 3 Uhr ins Sugar Shake. Okay. Und wenn wir dann noch Bock hatten, sind wir morgens ins Mamau gefahren zu Angelo und haben da gefrühstückt. Ja?
Okay, oder am Stuttgarter Platz eine Mini-Pizza essen.
Oder so, ja.
Also 6 Stationen kann man machen.
War ja auch kein Problem, weil da damals Eintritt, die kostet 3 Mark. Ja. Ja, oder 2,50 Mark, eine Cola 2,50, ein Bier 3 Mark. Wäre heute gar nicht mehr umsetzbar.
Und dann hast du das hier gekriegt. Habe ich dir mal mitgebracht? Das ist aus dem Sugar Shake. Authentisch, eine Plakette, Verzehrbon,
sagte man, weiß ich nicht. Aber sowas kenne ich nur aus dem Sugar Shake.
Genau, ja.
Sowas kenne ich nur aus dem
Sugar Shake. Mit einer Mickey Mouse hinten drauf. Weiß nicht, was Eintritt wahrscheinlich 5 Mark gekostet und dann hier Verzehrbon hast du. Ich kann mich erinnern, ich glaube, dafür hast du ein Bier gekriegt oder sowas.
Kann also das so auch sein.
Der Dings. Was habt ihr getrunken? Was waren eure Drinks?
Sasa Comfort Ginger.
Ja.
Das war damals so der Hype.
Ja.
Ja, was haben wir sonst getrunken? Dann waren teilweise auch so eine Sachen wie Amaretto Orange oder sowas. Also ich habe meistens die süßen Sachen getrunken, okay. Weil ich bin auch kein Biertrinker, trinke sowieso eigentlich überhaupt keinen Alkohol. Für einen Gastronomen sehr ungewöhnlich, aber Alkohol ist für mich, ich habe einfach zu viel gesehen, wie Menschen sich im Alkohol, mit dem Alkohol, egal ob Männer oder Frauen, verändern. Und das ist für mich persönlich sehr abschreckend.
Ja, das stimmt. Ich bin meistens, na, Bier war viel, Gin Tonic. Und aber kaum zum Beispiel die, also so Schnäpse oder wie sagt man heute, Shots, waren bei uns nicht angesagt. Also
selten. Also mal ein Tequila oder,
ja, stimmt,
oder Tequila, ein Houdini mal so auf das Schnelle, aber...
Ja. Houdini kennt ja auch keiner mehr.
Aber
Wodka,
das war nicht...
Wodka mit Bitterlemme, ne?
Genau, ja, Wodka, Bitterlemme, ja. Und dann nachher in der Amish-Szene, also in den amerikanischen Clubs, da waren ja dann ganz andere Getränke. Da waren ja dann sowas wie Long Island Iced Tea, Singapore Slam oder... Die haben ja ihre eigenen Sachen gehabt. Ja.
Und darum ging es ja auch früher eigentlich ja nicht. Du bist ja nicht in die Distro gegangen, um dich zu betrinken oder sowas, sondern eher um zu tanzen, Leute zu treffen, oder?
Oh, ich habe aber nach den Mädels geguckt. Also, das war erste Reihe, immer nach den Mädels geguckt. Wir haben früher gut gelebt, wir haben Spaß gehabt. Ich glaube, jeder, der älter ist, denkt gerne an die Zeit zurück.
Ja, und die Mädels haben ja auch nach den Jungs geguckt, sehen Sie mal uns dann vor.
Das war ja die sexuelle Revolution. Als wir praktisch groß geworden sind, da ist ja auch so die sexuelle Revolution entstanden. Und da wurde ja alles freier und da gab es noch kein AIDS, da wurde auch nicht über Kondom gesprochen oder sowas. Da haben wir uns ja keine Gedanken drüber gemacht. Ja, als dann nachher AIDS anfing, dann hat sich schon wieder alles gewandelt. Ja, aber in unserer Zeit, wo wir 16, 17, 18, 19, 20 waren, da wurde ja über so ein Thema überhaupt nicht gesprochen. Ja, Gentleman schweigt und genießt, da wurde gemacht und dann war gut. Ja.
Riverboat ist ja nun wirklich eine Legende. Die hatten nicht nur eine Tanzfläche, sondern drei, oder?
Eigentlich sogar fast 4, wenn man vorne reingekommen ist. Vor der Garderobe war ja noch das Showboot. Da war ja dann so, damals war ja der Anfang der Spielekästen, so mit, wie hieß das, Pac-Man und sowas. Ja. So eine Spiele, das war ja die Anfangszeit der Spiele. Da waren dann Billard drin und Spiele drin und eine kleine Bar. Dann kam die Garderobe, dann kam der erste große Raum. Da war ja teilweise Samstag noch ab und zu, dass Bands gespielt haben. Nicht immer, wurde dann immer weniger, weil man gemerkt hat, auch das hat sich gewandelt. Dann kam ja praktisch die Küchenausgabe und die Toiletten. Dann ist man ja so ein Bogen nach rechts rumgegangen. Dann kam ein kleiner Imbiss, wo man Currywurst essen konnte. Und dann ging es die Treppe hoch. Dann kam die zweite Diskothek. Da hat eine Zeit lang mal Steve Kestelek aufgelegt.
Okay.
Und dann kam ganz hinten, war praktisch die amerikanische Corner, da wo die Amerikaner waren.
Und da warst du da natürlich.
Da war ich dann. Und hinten, also ganz vorne, waren ja die Engländer oft, die GIs von den Engländern. Hinten waren die Amerikaner. Und später das mittlere Boot, als Steve Kestelek nicht mehr da war, hat sich ja dann so in diese neue, damalige neue Generation umgewandelt, in diese New Romantics mit Depeche Mode und wo sie alle bemalt und schwarz und angemalt waren.
Ja.
Ja. Und die Brüder Budensky, die den Laden gemacht haben, die sind ja nun leider, ich glaube, die sind beide schon tot. Also einer ist auf jeden Fall tot. Waren super Chefs gewesen. Also wenn ich dazu mal kurz was erzählen kann. Klar. Ich war ja Konditorgeselle gewesen und war auch nicht so ganz glücklich in meinem Beruf. Und es war auch schwer, Arbeit zu finden, was man sich ja nicht vorstellen kann im Westteil. Und dann bin ich da reingekommen und treffe jemand auch aus dem Nachtleben. Der steht hinten in der Küche am Tresen und gibt die Getränke raus. Und dann sagt er so, Andi, wie geht's? Und ich sag, ach Mist, bin arbeitslos und so. Da fang doch hier als Kellner an. Ich sag, ich hab da noch nie gekellnert. Aber mein Opa ist gelernter Kellner gewesen. Ich habe also wirklich alles von meinem Opa gelernt. Und dann sagt er, ich sag mal dem Alten Bescheid. Und dann kam der Budensky da an und sagt so, ja, kommen Sie mal Montag zu mir ins Büro. Und dann bin ich zu dem ins Büro, ja, fangen Sie mal hier an, Probearbeiten. Und dann nach einer Dreiviertelstunde, ich bin hier ran wie ein Staubsauger, jeden angesprochen, ob ihr sessen, hier stand, was willst du trinken, was willst du trinken? Nee, wenn du nicht trinkst, musst du aufstehen. Und dann sagt er nach einer Dreiviertelstunde, kommen Sie mal her. Und ich dachte schon, oh Gott, das war's. Nee, kommen Sie mal Montag wieder ins Büro. Und dann hat der mich fest eingestellt. Für damalige Verhältnisse unwahrscheinlich 1000 Euro, also D-Mark, brutto. Ja, ja, ja. Und 10% brutto von meinem monatlichen Umsatz. Das war damals ein Bombengeld. Dazu gab es das Trinkgeld, was ich behalten konnte. Ja. Das Einzige, was wir machen mussten, wir mussten clever sein. Wir mussten immer Tabletts nehmen mit 20 Bier und 20 Cola. Und dann sind wir mit diesem riesen Tablett mit dem Schlitten durch den ganzen Laden gelaufen, haben den abgestellt an unserer Kellnerstation. Und da brauchten wir jemanden, der auf die Tabletts aufpasst. Weil wenn jemand ein Bacardi Cola bestellt hat, musste ich wieder ganz nach vorne rennen. Da konnten die mir in der Zeit ja die Biere klauen. Und dann haben wir immer jemand gesucht, der hat dann freien Eintritt bekommen und drei Bierchen umsonst. Und die haben dann auf unsere Tabletts aufgepasst. Ja, und so war das dann. Und dann habe ich da im Riverboat angefangen und ein Jahr lang festgearbeitet. Habe dann festgestellt, dass man sehr vereinsamt. Mhm. Und bin dann raus und dann hat er gesagt, nee, Herr Kies, Sie lasse ich nicht gehen. Dann kommen Sie wenigstens samstags. Und dann habe ich noch 2,5 Jahre samstags da gearbeitet. Also ich war über 3,5 Jahre im Riverboat.
Ich kann mich erinnern, also meine härteste Nacht war Silvester mal. Muss so also 88 oder so gewesen sein mit meinem Freund Markus. Da haben wir eine Schicht gemacht, ging bis 9 Uhr früh. Und wir haben sehr, sehr viel Geld verdient. Ich glaube 350 Mark oder so.
Aber das Riverboat war ja vom Staat zeitweise unterstützt. Und im Riverboat war ja so, dass wir in der Woche hatten wir immer schon um 12 Schluss. Da kamen ja viele junge Touristengruppen mit Bussen an. Freitag haben wir immer um 2 schon zugemacht und Samstag um 3. Also wir haben ja im Verhältnis zu den anderen Diskotheken, ja, haben wir ja relativ früh zugemacht. Und dann sind wir als Personal, sind wir auch noch weitergezogen. Erste Adresse war immer Uhlandstraße, heute noch Mantovani Pizza essen. Ja, also der Laden, da war ich letztens essen gewesen, hat sich überhaupt nicht verändert. Da ist die Zeit stehen geblieben. Und nach Mantovani ging es dann weiter. Ekstase, Flashdance, ja, so die Lehen von Panasciutto Notis. Der Grieche, der ja in Berlin fast alle Lehen hatte, der hatte ja das Big Apple, das Space, das Flashdance, Linientreu, Ekstase, den Ballroom, den sie gebaut haben. Okay. Ja, der hatte ja ein Monopol in Berlin, der hat ja alles gehabt.
Das Coole war, fand ich, du hast ja je nachdem, wie du so drauf warst, hast du deine passende Disco gehabt. Also Linientreu waren ja mehr so Schwarz, so Cure und so weiter, diese Typen. Dann selbst wenn du irgendwie ein bisschen durchgedreht wirst, bist du in die Backwand-Disco, bist du ins Far-Out gegangen. Und wenn du ganz mutig warst, danach noch in Athena Grill.
Genau. Ja, das war auch so eine Adresse morgens. Da konnte man noch hingehen und konnte noch essen.
Ja. Aber Far-Out fand ich zum Beispiel cool. Also hat sich ja dann auch, da ist ein bisschen Backwand zurückgedrängt. Da konnte man einfach gut tanzen. Dann.
War nicht so meine Welt gewesen. Ja. Wie gesagt, ich bin dann später, also was heißt später, nicht lange später. Ich habe mit 20 im Riverboat angefangen und bin dann schon mit 18 im Label gelandet und bin in der amerikanischen Szene hängen geblieben. Ja, ja. Für mich persönlich andere Kultur, andere Menschen, nicht so überheblich, so arrogant, haben immer Spaß gehabt und das war wie eine eingeschworene Familie. Mhm. Man hat also immer die gleichen Leute da getroffen.
Und dann das schreckliche Attentat, Bombenattentat. Du kanntest ein paar von den Verletzten.
Naja, ich war ja schon ein paar Jahre da Gast gewesen.
Das war am 5. April.
5. April 1986. War ja schon ein paar Jahre Gast gewesen in dem Laden und wenn ich im Riverboat gearbeitet habe und Feierabend hatte, war für mich immer Anlaufadresse danach Label. Also bin dann immer Samstag nach dem Label hingefahren, kannte auch den Chef und die Chefin, den Enzo und die Eva. Und Jungbekannte haben da gearbeitet, der Gary und der Albany und Stevie und so, Heino, der Kellner vom Label. Ja, und an dem Tag, als das passiert ist, war ich wieder zurück in meinem Beruf in der Konditorei, aber habe halt nur noch Samstagabend im Riverboat gearbeitet und habe da morgens meine Sachen gebacken. Und dann sagte der eine Bäcker, den habe ich sowieso nicht so gemocht, der war nur schon sehr alt, endlich haben sie das scheiß Ding in die Luft gesprengt, und ich habe ja nicht kapiert, was der meinte. Und wir haben ja immer beim Backen hinten Musik laufen lassen, Radio konnte man nicht ganz so laut machen, weil wir ja nachts gearbeitet haben. Und dann plötzlich höre ich eine Stimme und denke, das ist doch Gary. Und macht das Radio lauter und dann auf einmal, ja, die Diskothek Labelle wurde heute Nacht in die Luft gesprengt und so viele Verletzte und Tote. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich Feierabend hatte, morgens so um 9:30 Samstag früh, bin da hingefahren. Hab das gesehen, war total geschockt. War ja alles abgesperrt, großräumig abgesperrt. Und dann fing man an, ja, zu telefonieren. Hm. Die Telefonnummern, die man hatte. Warst du da? Weil da war ja nichts mit Internet, da war nichts mit Handy, da war nichts mit Anrufbeantwortern. Da gab's nur das Festnetz. Ja, und weil man dann ein paar Leute erreicht hat, die dann nicht an dem Abend, Gott sei Dank, da waren, hat man dann so Message bekommen, der liegt in dem Krankenhaus, der liegt in dem Krankenhaus. Und am Montag ging's dann los. Dann ist man praktisch von einem Krankenhaus zum anderen gefahren, hat versucht, die Leute zu besuchen. Und da hat sich was herauskristallisiert, das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Bin angekommen, wollte kleinen Stevie besuchen, der mittlerweile auch schon verstorben ist. Und sagt zu der Schwester so, einen Tag, ich suche hier einen Stevie. Meist kannte man die ja alle auch nur mit dem Vornamen. Also ja, man wusste ja nicht so, ja, der heißt Andreas Kies, ja, sondern das war der Andi oder so, ja. So, und dann sagt die zu mir, nee, da können wir sie nicht reinlassen. Ich sage, will nur mal einen Blick und so. Und dann sagt sie, gucken Sie mal da um die Ecke. Und dann gucke ich um die Ecke und da stehen da 50 Leute. So war diese Szene verbunden, so familiär war die Szene, kann sich heute gar keiner vorstellen. Heute kriegt ja keiner mit, wenn jemand stirbt, so ungefähr. Ja? Ja, und so verbunden durch dieses Attentat. Und dann ist man von einem Krankenhaus ins andere gefahren und hat so, ich sage jetzt mal, seine Lieblinge, man konnte ja nicht alle besuchen, aber jeder hat ja so seinen kleinen Lieblingskreis gehabt und hat dann die Leute besucht. Ja?
Heute hängt eine Gedenktafel am Haus, an der Straße.
Ja, ich fahre da jedes Jahr hin, stelle meine Kerze hin. Leider nehmen da nicht mehr viele dran teil oder gehen viele hin. Ich habe leider auch keinen Kontakt mehr zu dem Chef. Wir hatten sehr engen Kontakt gehabt, hat sich leider dann ja so ein bisschen zerschlagen. Hab noch Kontakt zu dem Heino, zu dem Kellner, der damals da schwer verletzt wurde. Und leider sind ja mittlerweile auch schon ein paar Leute, also der Stevie ist tot, der Albany ist tot, sind leider ein paar Leute auch schon verstorben, ne?
Die ganze Szene hat sich total verändert. Du hast ja vorhin schon gesagt, früher konntest du in Kudamm rauf, runter, überall. Es ging ja bis in die Vororte, sag ich mal. Snoopy in Spandau, in Reinickendorf. In Spandau gab es so kleine Diskos. Also du konntest als junger Mensch überall tanzen gehen. Das war überhaupt.
Aber das war unsere Zeit.
Das war unsere Zeit?
Wir hatten in jedem Bezirk eine kleine Disco.
Genau.
Im Top-Disco in Rudo, Kuckucksnest, Jockey Club.
Und die waren auch okay.
Und wir kannten ja auch hier, im Gegensatz zu Westdeutschland, nur kleine Clubs. Ja. Ja, also sagen wir mal bis 300 Leute. Da war ja, das Big Apple war ja schon groß.
Ja.
Und dann kam als nächste Größe damals bei uns das Metropol. Das war ja einmalig für uns. Ja. Aber so wie in Westdeutschland, dass da Clubs mit 2000 Leute sind, sowas kannten wir ja gar nicht. Deswegen fanden wir das auch so schön und so familiär, weil es war immer übersichtlich. Wenn man da ein Mädel gesehen hat, was einem gefallen hat, dann hat man die auch an dem Abend noch 2-3 Mal wieder getroffen. Ja? Ja,
du hast völlig recht. In Westdeutschland diese Riesendinger oder eben dann so auf dem Dorf, wo du so Dreher getanzt hast und irgendwie weit ein Bier mit Cola trinken musstest. Das war nun wirklich also unter aller Kanone. Aber in Berlin war das irgendwie gemütlicher, irgendwie besser.
Also in West-Berlin, das war einfach familiär und es gab ja immer gewisse Szenen, wo man gewisse Läden zu einordnen konnte, so auch wie die amerikanische Szene. Und da war man nie alleine.
Und eins muss man auch noch sagen, du konntest auch als normaler, angezogener Mensch, also ich war nie so irgendwie, ich konnte zum Beispiel auch ins Linientreu gehen.
Ja,
na klar. Keiner hat dich irgendwie blöd angeguckt. Also
man durfte nicht in Tonschuh kommen, wobei Linientreu war noch ein bisschen was anderes, weil das war schon wieder eine ganz andere Musikrichtung.
Ja.
aber ja, es war alles viel freundlicher. Also da waren die Türsteher auch vollkommen entspannt und relaxed. Das hat niemand gemacht, das Person. Es war auch egal, wo man hingekommen ist. Es war immer familiär, weil auch meist das Personal über Jahre hinweg zusammengearbeitet hat. Heute arbeitet jemand 6 Wochen in der Diskothek, nach 6 Wochen arbeitet schon wieder der Nächste an seinem Platz. Also es ist auch selten, dass auch noch vom Personal her so ein Zusammenhalt ist. Also der Chef vom Label hat ja nach dem Label ein Jahr später einen Laden aufgemacht, das Special 1 in der Kurfürstenstraße im Sylter Hof. Da habe ich ja angefangen, bei ihm dann zu arbeiten, also aus dem Riverboot raus zu ihm. Habe ja dann bis zum letzten Tag bei ihm gearbeitet. Er hat ja mehrere Läden gehabt, Special 1, Special 2. Special 2 war an der Groß-Görschen-Straße. Dann hat er dazu gemacht, dann hat er das Schalama aufgemacht in Zehlendorf-Mitte, was früher das Couleur war. Das war der Renner. Dann kam der Golfkrieg. Dann war der Laden wieder leer. Dann haben sie aus dem Schalama das Future gemacht. Dann fing der Laden wieder an zu laufen. Dann ist die Grenze gefallen. Und dann sind die Amerikaner abgezogen. Dann hat er den Laden zugemacht und hat es nochmal probiert am Zacklok, am Breitenbachplatz. Ist dann schon nicht mehr so gelaufen. Und dann hat er aufgehört. Ja? Aber das Personal ist immer mitgewandert. Also nicht 100%, aber ich sag mal 75%. Und das macht schon was aus, wenn ich aus dem einen Laden rausgehe, weil er zumacht, und höre dann, der Chef macht einen Laden da. Und dann komme ich rein und sehe, der Barmann ist da, der Kellner ist da, die Türsteher sind da. Das ist ein wie nach Hause kommen sozusagen. Mhm. Und das war das, was damals die Diskotheken ausgemacht hat, was heute nicht mehr ist. Heute ist keine Kundenpflege mehr da. Personal ist nicht mehr familiär. Es sind heute alles Wirtschaftsunternehmen, weil es auch gar nicht anders geht. Die Mieten sind riesenhoch. Die Diskotheken laufen nicht mehr wie früher 3-mal in der Woche, sondern manchmal, wenn sie Pech haben, nur einen Samstag, Freitag schon so lalala. Es sind reine Wirtschaftsunternehmen. Ja, da wird nur noch Umsatz gearbeitet. Mensch, früher, da hat auch mal der Chef gesagt, Mensch, Andi, hast ja kein Drink. Was willst du denn trinken? Eine Cola. Gib mal Andi eine Cola. Ja, da hat man gegeben. Ja, da war das auch mit den Steuern noch anders. Da mussten die Kassen nicht mit dem Finanzamt verbunden sein. Da hat man viel freier gearbeitet. Da hatte man Luft zum Arbeiten. Und auch wenn Lehmann geliefert hat und der Chef hat gesagt, du, ich will am Wochenende mal eine Ladies Night machen. Ich brauche hier 12 Kisten Prosecco oder so. Dann hat der gesagt, ich habe dir 13 hingestellt. Eine ist, so was gibt's heute alles gar nicht mehr. Das ist alles, dadurch, dass alles so überwacht und so kontrolliert wird, kann auch die Gastronomie nicht mehr so locker und frei arbeiten und muss sich über alles rechtfertigen. Und damit haben die Diskotheken das heute so extrem schwer. GEMA ist teuer, die Steuer ist teuer, die Mieten sind hoch, das Licht ist teuer. Also es ist überhaupt nicht mehr umsetzbar.
Außerdem ist die Musik ja auch nicht mehr so gut.
Naja, für uns. Also unsere Eltern haben bestimmt auch gedacht, wo sie unsere Musik gehört haben, so die alten Rock'n'Roller, was kommt jetzt auch für eine Musik auf uns drauf zu, ja? Das ist immer so, so zeitabhängig. Aber vom Wirtschaftlichen her, ich glaube, es macht kaum noch jemand heute eine Diskothek auf, weil es einfach so schwer ist vom Finanziellen her.
Ich bin letztens in Kudamm runtergelaufen, da war die Tür offen. Big Eden. Nicht unser Laden, ne? War nicht deiner, war nicht meiner, aber war natürlich eine Berühmtheit. Ich meine, Big Eden, also die ist ja schon seit, glaube ich, 20 Jahren dicht. Es war die Tür offen, die bauen gerade um. Ich rein und hab gleich mal geguckt, was ist,
und
da,
was
los?
Ist da los?
Man sieht nicht mehr viel. Also ein paar Fliesen an der Wand.
Es hieß mal, dass jemand den Laden umbauen wollte, ja, und neu eröffnen wollte.
Wird eine Lounge oder sowas.
Ja,
wird
ja
auch immer eine Lounge.
Das ist das Neue. Ja. Diskotheken werden aussterben. Und es werden Shisha-Bars nur noch sein.
Ja, irgendwie sowas. So sieht's auch. Ist noch nicht fertig.
Ja,
ich noch Dings. Aber Big Eden war ein großes Ding, ne? Also eine große Sache, eine Berühmtheit.
Alle seine Lehen von Rolf, durch Rolf seine Persönlichkeit. Ja. Das war auch so eine Sache früher, dass man ja eigentlich selten gesagt hat, zum Beispiel, ich gehe ins Label, dann hat man gesagt, ich gehe zu Enzo. Ja? Wenn man ins Schick gegangen ist, hat man nicht gesagt, ich gehe ins Schick, ich gehe zu Sydney. Wenn man ins First gegangen ist, hat man nicht gesagt, ich gehe ins First, sondern ich gehe zu Jochen. Mhm. Wenn man ins Annabelle gegangen ist, hat man gesagt, ich gehe ins Annabelle, sondern ich fahre jetzt bei Leo vorbei.
Ja.
Ja? So war das gewesen. Man kannte auch die Leute, die dahinter stehen. Kennt man ja heute gar nicht mehr. Heute kommt man rein, man weiß gar nicht, wer ist der Betreiber, wer ist der Chef, vielleicht ein Geschäftsführer.
Ja.
Ich sage ja, das ist das, warum das auch nicht mehr so läuft.
Und Joe's Bios hat gleich einen Namen aufgenommen, aber der hieß gar nicht Joe, habe ich
gesagt. Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, die haben mehrere Läden gehabt. Die hatten ja Joe am Wedding, Joe an der Hasenheide,
Joe
am Kudamm. Die hatten mehrere Sachen ab. Die jetzt, ich glaube, die hat schon Joe oder mit Lehmann zusammen.
Ja,
also ich glaube,
also
irgendwie war da Verbindung Joe und Lehmann. Ja, ja.
Aber Eden war eben Eden oder Rolf?
Rolf war Rolf. Rolf war was Besonderes. Ja. Der konnte sich auch verkaufen. Das war eine Marke. Das ist eben der Punkt.
Ja.
Das war eine Marke gewesen und egal, was der aufgemacht hat, der konnte Leute ziehen, der hat Leute fasziniert.
Der war großzügig.
Er war großzügig, ja. Das ist aber noch die alte Garde, das ist, was ich sage. Ja, früher hat auch mal, ich kann mich erinnern, mein alter Chef Enzo immer so, der kam dann an, oh, ciao, Andi. Was ist mit den Frauen da drüben? Die habe ich noch nie gesehen. Kennst du die, Andi? Nein, kenne ich nicht. Mach mal 2 Prosecco für die Mädels. Ja, so. Ja, mach mal 2 Prosecco. Ja, so. Und schon sind die auch nächste Woche wiedergekommen, weil die sowas gar nicht kannten, dass ein Mensch, der in eine Diskothek geht, beachtet wird. Ist ja heute nicht mehr üblich. Wenn wir heute in eine Diskothek gehen, weiß morgen keiner mehr, dass wir da waren. Geschweige denn, wir geben 20 Euro Trinkgeld. Dann weiß die Barfrau noch, ach, der war ja da gewesen. Aber früher hat, da wurde wirklich, der Kunde wurde bezirzt, dass der wiederkommt. Und das ist, was heute verloren gegangen ist. Wir kennen das zum Beispiel auch von früher aus den Pizzerien, wo die ersten Pizzerien aufgemacht hat. Wenn man fertig war mit dem Essen, kam Amaretto. Ja, macht ja heute auch kaum noch einer, ja. Oder beim Griechen ein Uso oder so. Aber das ist alles verloren gegangen. Heute zählt nur noch Umsatz, Umsatz, Umsatz. Wie in allen Bereichen des Lebens. Und das macht auch das Nachtleben kaputt.
Aber das Schöne ist, dass man sich daran erinnert. Ich habe diese Big Eden, habe ich ein paar Fotos gemacht, einen kleinen Film gedreht. Und da kamen unheimlich viele Kommentare. Das war eine geile Zeit. Oh, war das schön. Ich war immer da und so weiter. Das war unsere Zeit, kann man irgendwie drüber schreiben. Das heißt also, mit diesen Diskos, genau wie mit Kinos oder mit sonst was, die stecken irgendwie ganz tief in einem. Also die hat einen geprägt.
Ich glaube, das ist ein grundsätzliches Problem des Menschen.
Ja.
Das ist auch oft so in Beziehung, wenn man mit jemandem lange zusammen ist, merkt man gar nicht, was man hat. Und wenn man es dann verliert, dann merkt man, was man verloren hat.
Ja.
Also ich selber weiß, also zum Beispiel, als ich im Schalamar gearbeitet habe, das waren ja fast 6 Jahre, dass ich die letzten 1,5, 2 Jahre habe ich mich gequält. Immer wenn ich Samstag da arbeiten gegangen bin oder auch bei der Toben-7-Party im Forum Steglitz. Als es dann vorbei war, war man so als Personal so die ersten 2, 3 Wochen, 4 Wochen so zufrieden. Gott sei Dank, heute musste nicht dahin. Und dann aber so nach einem Vierteljahr kam das dann so, oh Scheiße, jetzt habe ich kapiert, es ist endgültig vorbei.
Ja.
Es gibt kein Zurück mehr. Ja? Und das, glaube ich, auch ist so mit den Menschen. Man sagt ganz oft, ich habe es auch bei meinen Veranstaltungen gemerkt mit dem Surface Club, irgendwann kamen die Gäste nicht mehr. Irgendwelche Gäste, die immer gekommen sind. So. Und jetzt, wo wir so gut wie gar nicht mehr veranstalten, jetzt kommen sie auf einmal und sagen, Andi war immer so schön gewesen, warum machst du denn nichts mehr? Die Menschen müssen erst was verlieren, um zu merken, was sie verloren haben, aber dann gibt's kein Zurück mehr. Und so ist es mit den Diskotheken. Man geht eine ganze Zeit lang, vielleicht auch 2, 3 Jahre regelmäßig irgendwo hin, dann kommt die Normalität, der Alltag, dann hat man nicht mehr so einen Bock, dann merkt man schon, ach, diesen Samstag geht mal woanders hin oder gar nicht dahin oder mach was ganz anderes.
Mhm.
Und wenn es dann auf einmal nicht mehr gibt, dann ist die Schreie groß. Das ist auch jetzt genauso mit der Amma-Suite, die zugemacht hat, wo wir fast 5 Jahre veranstaltet haben mit dem Surface Club.
Im Ulsteinhaus.
Im Ulsteinhaus. Ein legendärer Laden gewesen, aber keiner konnte so richtig schätzen. Und jetzt, wo der Laden zu ist und nie mehr aufgemacht wird, da kommt auch keine Diskothek mehr rein, ist das die Schreie im Süden Berlins so groß. Ja, die Amma-Suite, uns fehlt die Amma-Suite. Ja, aber wo waren sie denn, die Leute? Hab's selber erlebt. Der Chef hat immer Samstag bis 21 Uhr konnten die Leute eine Zeit lang umsonst rein.
Mhm.
Und als wir da veranstaltet haben, hätte ich nie gedacht, weil wir immer den Club gemacht haben, und erst ab 22 Uhr, dass unsere Leute auf die Idee kommen würden, um 10 Euro Eintrittsgeld zu sparen, dass die also vor 9 schon dahin kommen. Und ich war natürlich schon immer frühzeitig da, weil wir auch Vorbereitung treffen mussten. Und dann habe ich es wirklich erlebt, das glaubt man nicht, wir reden von erwachsenen Leuten um die 35, 40, 45, wie die vom U-Bahnhof Ulsteinstraße gerannt sind, dass sie noch vor 9 an der Kasse stehen, um 10 Euro Eintrittsgeld zu sparen. Verrückt, glaubt man nicht, ist aber so, ich habe es selber gesehen. So, und jetzt ist die Amma-Suite weg. Keiner hat gefragt, wie sich so ein Riesenladen, der ohne weiteres 1.000, 2.000, 300 Leute am Abend Kapazität hat, wie so ein Laden sich finanziert.
Hm.
Das hinterfragt der Gast nicht. Das ist das Problem. Die gehen dahin, die trinken ihre 2, 3 Drinks und fragen aber ja nicht, wie finanziert sich so ein Laden? Und dann kommen sie ein halbes Jahr nicht und wenn der Laden zu ist, dann ist das Geschrei groß.
Im Internet gibt's Listen, ehemalige Diskotheken Berlins. Ich hab's ausgedruckt, 8 Seiten oder sowas.
Ja.
Sound, kennst du das Sound?
Ja, Sound kenne ich. War einmal gewesen, war überhaupt nicht mein Ding. Also Sound, wer die Musik mag, ja, okay. Aber Sound war ja auch ein Laden, wo viel abgestürzt sind.
Ja.
Wo viele Kinder vom Bahnhof Zoo,
ja, klar,
Christiane F. Wir aus West-Berlin kennen das ganz besonders. Jeder hat, glaube ich, den Film gesehen.
Ja.
Eigentlich eine ganz schlimme Zeit. wobei ich sage, ich sehe das von meiner Warte aus so, weil diese Zeit damals neu war, wurde sie popularisiert. Heute wird an jeder Ecke gekokst und keinen interessiert es mehr.
Ja.
Ja, so früher war das was ganz Extremes, was natürlich ganz Schlimmes. Ich habe nie was mit Alkohol, Drogen und sonst was zu tun gehabt. Hm. Deswegen empfinde ich sowas auch ganz schlimm. Und mein bester Freund ist an Drogen gestorben damals, als ich 28 war. War für mich persönlich ganz, ganz schlimm. Bis heute noch denke ich an den, obwohl es so lange her ist. Das ist jetzt über 30 Jahre her. Wahrscheinlich wird sein Grab nicht mal mehr bestehen. Aber Drogen ist eine ganz schlimme Sache.
Ich habe nicht den Eindruck gehabt, dass man so zu meiner Zeit, Ende der in den 80er Jahren, sage ich mal, musste man sich schon bemühen, um an Drogen zu kommen. Also man musste Leute kennen und oder jemanden kennen, der jemanden kennt, der einem einen Joint besorgen konnte,
ja, ja, ja.
Wenn man einen haben wollte.
Ja, ja.
Wurde
heute
nicht,
kann man das an jeder Ecke
heute
holen.
Kann man es angeblich an jeder Ecke, es scheint so zu sein. Harte Drogen waren, wie gesagt, durch solche Filme.
Na, auch also in allen.
Bei mir hat sich's eingeprägt. Ich wäre nie auf die Idee gekommen.
Auch in allen Gesellschaftskreisen. Das ist ja genau. Das Schlimme. Ja, früher war das so ein bisschen vielleicht im Nachtleben, das da, aber heute ist es ja in allen Gesellschaftskreisen. Also heute weiß man ja nicht, wenn man jemand gegenüber sitzt. Traurig ist es, aber das ist ja leider so.
Ja.
Und der ein sehr ausgeprägtes Persönlichkeitsempfinden hat, da muss man schon überlegen. Ist der so drauf oder ist der nicht so drauf? Also mir geht ganz oft, ich bin ja immer so ein Mensch mehr, der eigentlich ein bisschen mehr zurückhaltender war.
Hm.
War ich schon immer gewesen, weil ich mag es nicht so im Vordergrund zu stehen. Auch wenn ich meine Veranstaltungen gemacht habe, habe ich immer versucht, mehr so ein bisschen Backstage zu sein und geguckt, dass das alles läuft. Es gibt ja auch Leute, die sich dann sehr im Vordergrund spielen müssen und das brauchen. Ich habe auch nie meine Persönlichkeit darauf aufgebaut mit dem, was ich mache, weil ich weiß, irgendwann ist es mal vorbei. Das ist, ich sage immer, wie so ein Profiboxer. Wenn der Weltmeister war, der wird auch immer Weltmeister bleiben. Aber irgendwann ist vorbei. Und dann kann man nicht zusammenbrechen und sagen, jetzt bin ich nichts mehr, weil er war es ja gewesen. Und man darf sich nicht nur auf dem, was man im Beruflichen oder im Menschlichen erreicht hat, festhalten. Man sollte sich an seine Person festhalten und mit sich zufrieden sein und sich selber lieben und mit sich selber im Reinen sein. Da muss man sich nicht an Sachen festhalten, die man irgendwann im Leben gemacht hat.
Auf jeden Fall war Diskothek ein Riesenzirkus mit tollen Menschen, also mit so Menschenkindern, die haben sich aufgebrezelt, es war eine Show laufen, es war ein Show tanzen.
Na, alles gab es früher, Misswahlen,
ja, oh Gott.
Preistänze, was wir alle gehabt haben, ja. Alleine die Misswahlen, ja. Ich kann mich erinnern, ich bin immer von einer Misswahl zur anderen gefahren. Dann war da Miss Tempelhof, da war Miss Tiergarten, da war Miss Zehlendorf. Es war ja sensationell, ja. Und vor allen Dingen mit so extrem hübschen Frauen. Ich fand, wir haben so extrem hübsche Frauen früher gehabt. Ich habe heute noch Kontakt zu der einer, die dann später Miss Berlin wurde. Es ist unwahrscheinlich, was wir für Frauen hatten.
Aber die haben auch mehr Haarspray damals verwendet.
Es war anders, na klar, es war ganz anders. Ja, also ich muss sagen, ich fand, dass die Frauen früher teilweise sexier waren als die heute jungen Mädels. Schon von der Kleidung her.
Das lassen wir mal so im Raum stehen.
Naja, man kann nicht pauschalisieren im Leben. Aber
seit wann sagt man eigentlich Clubs? Also wir haben noch Diskothek gesagt, oder?
Weiß gar nicht, wann das kam. Also mit Label hieß ja schon Label Club, so im Grunde genommen. Und danach ging es dann immer weiter mit Club, Club, Club. Das hat keiner mehr Disco genannt. Ich denke mal, dass es noch von der Disco-Kugel kommt. Wir kennen ja noch die Disco-Kugel, die so angestrahlt wurde und wo dann im ganzen Raum die Kreise liefen. Vielleicht daher hieß dann irgendwann Club und alle Clubs, die dann kamen, hießen dann Club auf einmal. Ja? Dann fing ja auch an teilweise mit Clubkarten, dass man Clubkarten kaufen kann. So weit gab es ja das auch. Und in der amerikanischen Szene war das sowieso ganz, ganz anders gewesen. Da gab es ja einmal die Clubs, die außerhalb des amerikanischen Sektors waren, also nicht von den Bases. Da hatten wir ja den Enzo mit dem Label und seine ganzen Läden. Dann hatten wir den Sydney mit Silver Shadow und Chic. Dann hatten wir hier Talk of the Town. Und dann gab es ja auch andererseits die Clubs, die auf dem amerikanischen Gelände waren. Da kam ja nicht jeder rein. Also da musste man sich eintragen lassen. Da musste man jemand haben, den man kannte, der da einen mit reinholt. Dann wurde man aufgeschrieben, welche Uhrzeit man gegangen ist und. Da musste man sein Geld wechseln in Dollar. Okay. Ja, mit dem konnte man da nicht bezahlen. Da hatten wir ja den NCO Club Silverwings am Flughafen Tempelhof. Dann hatten wir das Checkpoint, das Starlight, das Friendship. Das waren ja alle Clubs, die waren nur auf amerikanischem Gelände. Und dahinter waren ja, wenn die da aus dem Club rausgekommen sind, waren die Barracks, da wo die Amerikaner übernachtet haben. Und das waren zwei Szenen, die zusammengehört haben, aber trotzdem einmal draußen von Berlin, einmal auf dem amerikanischen Kriterium. Und das war immer Wahnsinn gewesen. Und wenn dann einmal im Jahr das amerikanische Volksfest war, dann hat man alle vorne, man ist gar nicht durchgegangen bis auf den Rummel hinten, sondern vorne war ja dann Bingo und Hamburger, naja, und die Showbühne. Und dann hat man alle auf jeden Tag auf diesem amerikanischen Volksfest getroffen. Das war wirklich wie Familie.
Hast du, als du in der Disco gearbeitet hast, überhaupt die Musik wahrgenommen? Hast du einzelne Lieder irgendwie im Lied? Also ich sag dir mal so, bei mir war es so, ich kann mich nicht erinnern, irgendwie nach Hause gegangen zu sein und irgendwie einen Ohrwurm gehabt zu haben, also außer Ace of Base.
Also ist ganz komisch. Früher, ja, ja, als ich meine Veranstaltung gemacht habe, war es so gewesen, dass ich manchmal zum Dischocki gesagt habe, zu meinem Dischocki so, hast du das gespielt? Er sagt, sag mal, warst du ja nicht da, habe ich doch alles gespielt. Früher habe ich das ganz extrem mitgenommen. Zum Beispiel, als ich im Riverboat hinten gearbeitet habe und das kam das erste Mal Rap und es kam Sugar Hill Gang eingemixt zu Chic Good Times. Und dann stand man auf einmal da und dachte so, ey, wer ist das jetzt, wer ist das? Weil ab und zu haben die Amis ja auch die Mikrofone genommen, die konnten ja rappen und haben einfach hier rappt. Und dann auf einmal war die erste riesen Rap-Scheibe raus, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Mhm. Und dann ging es ja los mit Curtis Blow, At The Breaks. Und auf sowas hat man dann schon geachtet, weil die Musik ja auch gewechselt hat. Das war ja erst Disco-Funk und dann ging das ja in den Soul über. Und von dem Soul ging es ja dann rüber in den R&B, also R&B und Hip-Hop-Bereich. Und diese Rap-Phase, Rap ist ja früher, der Anfang-Rap, ist ja eine ganz andere Musik als heute. Ja, wenn man heute die Rap-Musik hört, die ist ja wirklich so hart. Dann kam ja auch der Deutschrap. Ja? Aber diese Anfang-Rap-Musik, die war ja noch mit Melodie und kann man nicht mehr vergleichen mit heute. Ja?
Ich kann mich immer nur erinnern an Ace of Base. Ich Ace of Base, she leads a lovely life. Also das habe ich irgendwie als, hat sich in meinem
Ich habe damals nach der Grenzöffnung im Strike gearbeitet. Furchtbar. Der Strike war in der Georgienstraße, in der Friedrichstraße. Und das haben die Besitzer übernommen vom 12 Apostel. 12 Apostel war ja am Savigny-Platz die Pizzeria, die Kultpizzeria damals in Berlin. Und da haben die so das ganze Personal, was Gutes aus dem alten West-Berlin, sich zusammengesucht. Aus dem Land den Barmann, aus dem Mann den Kellner, da den Dischjockey. Und dort habe ich damals DJ Tomic kennengelernt. Das war DJ Tomic seine Anfangszeit. Und als der dann anfängt, Musik zu spielen, dann dachte ich, bin in einem anderen Film, weil das war nicht das, was ich erwartet habe, weil da war dann mit R&B nicht mehr so viel, da kam schon dann dieser harte Hip-Hop, also dieser härtere Hip-Hop, und da fing schon alles an, sich zu ändern. Da war dann auch vorbei mit R&B, New Jack Swing, und dann kam immer mehr Hip-Hop, Hip-Hop. Auf der anderen Seite kam die Techno-Szene. Ja, also das hat sich ja auch dann total, und das war auch eine ganze Zeit lang in Berlin, war Oldschool Black Music out. Ja, also es gab vor 12, 13 Jahren ein paar Veranstaltungen hier in Berlin, die dann wieder so Oldschool Black Music zurückgerufen haben. Das war der Legends Club, dann GI Disco mit Smiley, ich mit dem Surface Club. Wir haben dann wieder so ein bisschen Oldschool Black Music in die Gänge gebracht sozusagen.
Ja. Tja, wir müssten mal wieder eine Disco aufmachen, oder?
Wenn man das so machen würde mit der Erfahrung, die wir haben.
Ja.
Glaube ich, wäre das kein Problem. Was man aber in Berlin nicht mehr so reißen kann, glaube ich, auf Dauer große Läden voll machen. Veranstaltungstechnisch ja, dass man mal sagt, okay, wir machen ein Event in Metropol, gibt's ja auch zurzeit Old But Gold, die machen das ja riesengroß, deutschlandweit, riesen Respekt, wie die das machen, also wirklich ganz toll. Ist aber auch wieder nicht unbedingt, ist Oldschool Black Music bei, aber von der Musikabstimmung, von Lied zu Lied, hat das für mich nichts mehr mit Oldschool zu tun. Das war damals anders. Also dieses Stretchen und dieser das haben wir ja nicht gemacht. Früher wollten die Leute Musik, die wollten auf der Tanzfläche. Das konnte man auch ausspielen, das Lied, 3-4 Minuten, weil die wollten tanzen. Ja. Heute will ja keiner von uns alten Leuten, wenn wir mal tanzen gehen, oh, das ist ein geiles Lied, steh auf, nehme meine Frau hier auf die Tanzfläche und auf dem Weg zur Tanzfläche kommt schon wieder das nächste Lied und das ist vorbei.
Früher hast du gehört, oh, jetzt fängt Tainted Love an und dann hast du Zeit gehabt, konntest...
Und dann hat man Zeit gehabt, ja, genau, klar. So ist es, ja. Ist genauso, wie wir früher in den Clubs wussten wir zum Beispiel immer, um 1 Uhr ist Slow Jams angesagt. Okay. Wir mussten um 1 Uhr im Big Apple sein oder im Schalamar, weil wir wussten, um die Uhrzeit kommt Slow Jams. Wir mussten ja schon früher da sein, um mal zu gucken, was für Mädels sind denn am Start heute. So, und dann hat man sich 2, 3 rausgesucht und wenn der erste Blueslied kam, dann hat man schon, hast du Lust zu tanzen? Ja, ja, bei uns im Surface haben wir auch Slow Jams gespielt. Da tanzt kaum noch jemand Blues. Also kennen die gar nicht mehr eng zusammen tanzen. Und was haben wir da, ich sage mal, auf der Tanzfläche gefummelt und gemacht und getan? Unvergesslich, kennt gar keiner mehr.
Ein schönes Schlusswort, wie ich finde.
Ist schon die Stunde um. Es gibt noch so viel zu erzählen.
Wir können ja noch weiter quatschen. Dankeschön, lieber Andi. Das war ein tolles Gespräch.
Gerne wieder. Ich glaube, können wir noch eine zweite Stunde irgendwann mal voll machen. Ich glaube, es gibt so viel zu erzählen.
Absolut.
Das war ja jetzt gerade mal so ein grober Umriss von West-Berlin. War wirklich ein grober Umriss.
Wer es gehört hat, wie war eure Zeit? Gerne in den Kommentaren. Gerne einfach schreiben, diskutieren, Daumen hoch, Herzchen hinterlassen, Diskothekenszene. Und versprochen, wir machen das Gleiche dann auch noch im Ostteil der Stadt. Bis zum nächsten Mal. Danke.
Ich würde mich freuen, wenn wir eine zweite Runde machen, weil ich glaube, da ist noch ganz viel offen.
Staying alive. Also, okay.
Schönen Dank.
Bis zum nächsten Mal, ihr Oliver Oman von der WZ.